mutig Nein zu sagen, ist viel, viel anstrengender und herausfordernder, als ständig zu allem Ja zu sagen. Ich seit Jahren sage immer, ich bin zu faul, um nicht zu digitalisieren. Man hat und bekommt die Mitarbeiter, die man verdient, da bin ich auch überzeugt davon. Und wenn ich sage, scheiß Mitarbeiter und die taugen alle nichts, das höre ich ja auch ganz oft in diesem Handwerkerumfeld, dann denke ich immer, ja gut, aber alle, die bei dir sind, hast du eingestellt, oder? Und seit ein paar Jahren natürlich auch das Thema KI, wo man sagen muss, da gibt es schon auch massive Hebel, wo man sehr viel Zeit einsparen kann, um sich auf Dinge zu konzentrieren, die den Laden wirklich weiterbringen und so ein bisschen weg von so Bullshit-Jobs. Aber in Summe bin ich eher so ein Typ und sage, hey, ich schau mal, dass ich mein Umfeld im Griff habe, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige und sage, die müssen es besser machen, damit es mir gut geht. Das ist ein Grundsatzproblem, aber bei uns im Land muss man ja auch so sagen. Also jeder zeigt auf den anderen und will, dass der was macht, aber bei sich vor der eigenen Haustür kehrt er nicht und das ist überhaupt nicht meine Einstellung.
Willkommen zur neuen Folge des DDS-Podcast Ungehobelt. Der Podcast für Schreiner und Tischler und für alle, die mit Holz zu tun haben. DDS ist das Fachmagazin für Möbel und Ausbau und uns gibt es seit 125 Jahren. Der Name unseres Podcasts ist ungehobelt, eben nicht Holzstreichler oder weichgespült oder so etwas, weil wir uns über authentische, klare Aussagen unserer Gäste freuen. Und dazu sind wir heute hier bei Matthias Brack im schönen Allgäu in seinem 1000 Quadratmeter Showroom La Casa. Mein Name ist Hubert Neumann, ich bin Schreiner, Schreinermeister und Redakteur von DDS. Matthias, auch du bist Schreiner. Und manches mehr. Wer bist du und was machst du?
Na, also vom Grundprinzip, wie du es richtig gesagt hast, bin ich Schreinermeister oder habe ich mal gelernt, aber war eigentlich so im Grunde meines Herzens auch immer Unternehmer oder bin Unternehmer. Und das war ich so von Anfang an immer meine Vision auch zu sagen, ich möchte natürlich die Schreinerei weiter ausbauen, aber so ein bisschen aus unternehmerischer Sicht einfach Innovationen voranbringen, Ideen voranbringen, Dinge ein bisschen anders denken. Und das treibt mich eigentlich seit 20 Jahren an. Ich mache es wirklich jetzt heuer, das 20. Jahr als Geschäftsführer, ich habe 2006 angefangen. Und damals mit 5 Personen den Laden übernommen, heute sind wir um die 25 Leute. Heute gibt es das La Casa, wo wir hier sitzen. Das ist unser Showroom mit eben insgesamt 9 Handwerksbetrieben, die auch mit drin sind. Das ist auch so ein bisschen eine Vision. Und da haben wir jetzt einen professionellen Vertrieb. Das war immer so ein Thema, was mich die letzten 20 Jahre motiviert hat. Und ich habe in Altusried hier 8 Kilometer Luftlinie entfernt auch noch einen klassischen Schreinerbetrieb, wo wir hauptsächlich Wintergärten bauen, aus Holz, Aluminium, also auch ein nachhaltiges Material. Und daher kenne ich natürlich auch trotzdem die ganzen handwerklichen Themen, die einen so berühren.
Aber vielleicht dann nochmal Schreiner, also du hast auch eine Schreinerlehre gemacht und übernommen heißt von deinem Papa, also du bist auch genau. Jetzt, wir waren jetzt vorher gerade beim Kollegen Stefan Holzer, vierte Generation, 125 Jahre und bei dir ist nicht ganz so.
Aber wir arbeiten dran, also 1904 gegründet, jetzt müsste 1904, okay. Also sind wir auch schon im 122. Jahr oder im 122. Jahr richtig gerechnet. Okay. Und also die 125 Jahre stehen aus, sage ich mal, ich hoffe, dass ich die noch feiern darf, aber ich glaube, schaut ganz gut aus. Genau, und das ist also so der klassische Schreiner-Hintergrund. Ich habe dann noch in Rosenheim noch Holztechniker gemacht und Betriebswirt, aber ich komme als klassischer Schreiner aus einer Schreinerfamilie, habe das übernommen, bin jetzt die vierte Generation und mache halt ein paar Dinge einfach anders. Und dann habe ich natürlich noch so viele Nebenkriegsschauplätze, darf man ja auch fast nicht sagen heute, aber wo ich halt auch, ich habe eine Werbeagentur letztes Jahr gekauft, also mache ein bisschen in dem Bereich was, bin Mitbesitzer von Brauerei, also im Bierbrauner unterwegs und so persönlich liegt mir das ganze Thema Handwerk, Innovation sehr stark am Herzen und da mache ich eben auch Workshops, bin im Verband engagiert und immer so ein bisschen mit dem Hintergrund auch zu sagen, wie geil ist Handwerk und wie groß ist auch die Chance von Handwerk, wenn wir sie ergreifen, wenn wir nicht nur jammern und sagen, wie schlecht alles ist, sondern dass wir die Möglichkeiten und die Mittel, die wir haben, einfach nutzen, innovativ vorangehen. Ich glaube, haben wir ja total rosige und schöne Zukunft bei allen Rahmenbedingungen, die manchmal schon auch anstrengend sind, aber ich glaube, so grundsätzlich, das ist so ein bisschen meine persönliche Mission, die mich antreibt, dass ich auch so dem Handwerk so wieder ein bisschen Narrativ und Lust zurückgeben will.
Da will ich natürlich stärker noch drauf eingehen. Jetzt trotzdem, wir sitzen hier, ja, hier im Leimbinder, im Holzgebäude, DDS, Detailbogen, hatten wir schon mal, ein paar Bilder werden wir auch jetzt zeigen, aber wie kam es dazu und was bedeutet es mit diesen Partnern? Also auch Stefan Holzer, wo wir waren, Schreinermeisterkollege, Allgäuer Obermeister, hat hier seine Showroom oder seine Küche,
ist
beteiligt und so gibt es noch andere. Wenn du da vielleicht zum Konzept nochmal was, wie das entstanden ist und ob es funktioniert und wie es funktioniert.
Also das Thema ist ja, glaube ich, so, viele Handwerker arbeiten so nebeneinander. Und meine Vision war immer zu sagen, wenn Handwerker zusammenarbeiten, also miteinander, dann entsteht da halt viel, viel mehr Kraft. Und auch aus Sicht vom Kunden, weil ich sage jetzt mal, der muss am Schluss ja unsere Leistungen beauftragen, bezahlen und sich dann im Idealfall natürlich auch dafür begeistern und wohlfühlen. Der will eigentlich am liebsten einen Ansprechpartner, mit dem er zusammenarbeiten kann und möchte nicht, wenn er eben Gewerke hat, wo mehrere Handwerker involviert sind, da zu jedem zu rennen. Das ist, sage ich mal, so die Grundvision gewesen, zu sagen, wir geben dem Kunden sozusagen so ein Netzwerk an die Hand mit einem Ansprechpartner. Aber der Kunde will es halt auch erleben und reingehen und anfassen. In der digitalen Welt mit VR-Brille und Renderings und was es alles gibt, darf man es nicht unterschätzen, dass wenn man eine Oberfläche fühlt, wenn man Holz riecht, wenn man eine Tür schiebt, dass das halt am Ende des Tages doch zur Kaufentscheidung und auch zum guten Gefühl massiv beiträgt. Und darum haben wir eben die Vision geboren, zu sagen, wir machen so ein Haus der Handwerker, wo der Kunde das Endprodukt erleben kann, sich dafür begeistern kann und dann bringen wir halt die alle mit. Wir haben das so als Vision vom La Casa so ganz handfest. Wir zeigen es ihnen und bringen alle mit. Also so, er kann es anfassen, sehen, sich begeistern lassen und dann, sage ich mal, auch so gesamte Dienstleistung, Handwerkerleistung buchen. Das ist eigentlich die relativ einfache Grundidee, die dahinter steckt. Und da haben wir natürlich viel Geld investiert, damit wir das so zeigen können. Aber man kann jetzt sagen, mit das La Casa-Konzept in dieser Form gibt es jetzt auch schon fast 10 Jahre. Und das La Casa haben wir schon vorher gegründet, also 8 Jahre früher, damals nur mit einem Gartenbau. Also insgesamt gibt es das Konzept 18 Jahre. Da wir noch am Markt sind und auch jetzt schwierigere Jahre auch ganz gut überstanden haben, kann man sagen, Idee aufgegangen, Konzept aufgegangen und wir klopfen auf nicht Holz, aber irgend sowas Ähnliches hier und gehen davon aus, dass das Konzept auch eine Weile hält. Genau, also so mal ganz schnell.
Und da vielleicht noch eins mit, wer hat den Hut auf oder wie funktioniert das? Mhm. Also diese Kooperativen gibt es ja zuhauf, auch bei uns um die Ecke, aber es hapert dann doch irgendwie. Irgendeiner muss doch einen Hut aufhaben und wenn einer irgendwie eher nicht so spurt oder die Referenz kaputt macht, müsste man dann austauschen oder wer ist da das Systemführer bei so einem Auftrag?
Also wir haben noch nie ausgetauscht, muss man auch sagen. Bisher, einer hat mal aufgehört, aber aus anderen Gründen. Aber bisher sind wir eigentlich immer das gleiche Team, was uns ja ein Stück weit auch stolz macht, muss man auch sagen. Und von der Idee ist es so, wir zeigen hier zunächst mal, da hat nicht jeder Handwerker seine Ecke, wo er irgendwie sich präsentiert, sondern wir zeigen Gesamtkonzepte. Und da muss man natürlich schon von vornherein einfach besser zusammenarbeiten. Und unsere Grundbasis ist natürlich schon zu sagen, wie können wir als Handwerker, wie passen wir gut zusammen, wie können wir gut zusammenarbeiten. Weil wenn wir das nicht haben, dann funktioniert schon von Haus aus nicht. Also nur wenn jemand hier reinkommt, sagt, er zahlt ein paar Euro und geht dann davon aus, dass er die Aufträge auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, das ist, glaube ich, das Problem vieler Handwerkerkooperationen, dann geht's schief. Und das muss man natürlich von Anfang an transportieren und machen. Und da bin natürlich ich schon so ein Stück weit der Mastermind hinter dem ganzen Thema. Und dann sind die Partner eben hier an Bord, bezahlen eine monatliche Gebühr, nenne ich es jetzt mal, damit das Marketing läuft und damit sie einfach dabei sein dürfen. Und dann haben wir hier ein festes Verkaufsteam in einer eigenen Firma ausgelagert, eben in dieser La Casa Firma. Und dieses Verkaufsteam hier kümmert sich halt dann, sage ich jetzt mal, so um den Erstkontakt und bringt dann so die Gewerke ein Stück weit zusammen. Also vielleicht an einem Beispiel, wenn jetzt ein Kunde so einen Gesamthausumbau mit Wintergarten und allem beauftragt, dann schaut unser Verkaufsteam, dass es die Angebote, sage ich jetzt mal, einsammelt und den Gesamtpreis und das Gesamtkonzept generiert. Und wenn es dann zum Auftrag kommt, haben wir hier so Beratungstage, wo halt dann wirklich der Kunde, ich sage jetzt mal salopp, in der Früh um 8 kommt und bis nachmittags um 4 da ist und nach kommen halt die ganzen Kollegen vom Schreiner über den Elektriker und Heizungsbauer und Wintergartenbauer und er ist halt in einem Ort und kann dann in diesem Showroom das alles sozusagen bemustern lassen und sich beraten lassen und bekommt aber dann am Ende des Tages trotzdem wieder von jedem einzelnen Handwerker auch die Rechnung, weil wir eben auch wollen, dass die Garantieleistung und so dann auch bei dem einzelnen Handwerker liegt, weil sonst könnten wir jetzt ja hier sagen, das ist eine leere Hülle und wenn wir zu viel Reklamation haben, lassen wir die Pleite gehen und der Kunde ist auch im Ofenrohr ins Gebirge und das wollte ich nicht, sondern ich wollte schon, dass der Kunde Partner des jeweiligen Handwerkers ist und wir sehen uns so als Plattform. Der Begriff ist ein bisschen negativ behaftet. Ich hätte gesagt, aber trotzdem, den verstehen viele, ist Amazon fürs Handwerk. Also im Endeffekt, wir sind die Plattform, wo der Kunde drauf geht. Der bestellt auch so ein Stück weit über unsere Plattform, aber zahlen tut es, wie es ja bei Amazon dann oft auch ist, dann eben dem entsprechenden Händler. Nur bei uns gibt es keine Provision, sondern der Handwerker zahlt halt einfach eine Miete monatlich, dass er da sein darf. Also so.
Ich bin da ein Aspekt noch und ihr habt jetzt eine eigene GmbH oder eigentlich La Casa,
ja.
Das Team, das hier quasi verkauft.
Genau.
Und verkaufen die dann auch jetzt da die Stefan-Holzer-Küche oder muss der eher den Holzer hier sein, um die zu verkaufen oder wie funktioniert das?
Wir unterscheiden natürlich so ein bisschen zwischen Out und Indoor. Also Outdoor, sage ich mal, geht es eigentlich sogar bis zum Verkauf. Wobei dann die Auftragsbestätigung, die läuft dann eben über jetzt im Outdoor-Bereich über uns. Und bei diesen Themen Indoor, also Küche, Bad und sowas, was wir so haben, oder auch Elektrik, wo dann auch komplexer wird, machen wir eine Erstberatung. Also die Jungs wissen schon Bescheid und die wissen auch, was der Stefan kann und was er will und wie so seine Visionen und Ideen sind. Aber wenn es dann in die Tiefe geht, in die Beratung, Planung, Umsetzung, dann stellen wir im Endeffekt den Kontakt her. Und natürlich sind diese Berater, nenne ich es jetzt mal, oder Vertriebler schon mal auch so wieder dieser Netzwerkknoten, wo Fragen zusammenkommen, wo der Kunde einmal anruft und sie sich darum kümmern oder wenn es auch mal zum Glück in seltenen Fällen mal irgendwo ein bisschen knirscht, dass man auch wieder so die Verkäufer dann versuchen, das so ein Stück weit zu organisieren. Aber vielleicht darum muss man sagen, das Knirschen kommt relativ selten vor, zum Glück, weil wir natürlich, das ist der große Vorteil, den wir nach innen haben. Also nach außen hat der Kunde einen Ansprechpartner oder zumindest einen Ort, wo er hingehen kann. Und nach innen ist natürlich auch so, wir arbeiten sehr viel immer mit den gleichen Handwerkern zusammen. Die Monteure vor Ort, die Gesellen kennen sich. Eines der obersten Gebote ist, dass man vor dem Kunden keine Probleme ausdiskutiert und nicht sagt, oh, was hat da der Vorgewerk für einen Scheiß baut? Oh, und das kennen wir ja alle aus dem Handwerk. Und dann kommt der Kunde schon um den Hals, weil der vorige Handwerker sozusagen der nächste gebasht hat. Und das gibt's bei uns nicht, sondern da redet man halt auch viel untereinander und sagt, du, wir haben da was gesehen, komm, schick den nochmal, mach das, dann ist das sauber erledigt. Und auch das ist natürlich für den Handwerker selber ein Riesenvorteil. Und ich glaube, das haben viele Handwerker noch gar nicht verstanden.
Dass man nicht einmal droht oder irgendwie auf dem Baum oben ist.
Genau,
der Kunde
genau,
nicht,
genau.
Sondern dass man ja dann auf einen kleinen Dienstweg schaut.
Genau, Dinge erledigt, Ganze. Genau.
Schwerpunkt, wenn wir dich jetzt schon mal vor dem Mikro haben oder am Mikro haben, was du ja genannt hast, das Innovative, das nach vorn gehen. Ich betrachte manchmal, du bist für mich einer der bundesweit der Vordenker und die man braucht, ja, so aus journalistischer Sicht auch, finde ich spannend. Und wie klappt es, dass du auf so vielen Hochzeiten letztendlich, Teinschutz hast du noch gesagt, Brauerei nebenbei und jedes Meeting, ob jetzt in Dortmund oder irgendwo, wenn nach vorne weisendes, innovatives, KI-mäßig, was auch immer stattfindet, wer ist dort? Matthias Brack. Also wie schaffst du das? Oder im Verband jetzt und auf den Messen oder man sieht dich überall, ja? Mhm. Also wo? Oder dich als Keynote-Speaker oder auf der Bühne stehst du da? Wie klappt das? Oder wie hast du es geschafft, dein Betrieb so aufzustellen, dein Basisbetrieb, ich gehe mal davon aus, das ist noch immer der Wintergarten.
Ja.
Wintergartenschreinerei.
La Casa, genau.
Ja. Wie hast du es geschafft, das so möglich, dass sie dich nicht brauchen?
Ja, im Allgemeinen würde man sagen, ich mache alles ein bisschen und nichts gescheit. Also meine Vision, oder eigentlich seit Jahren sage ich immer, ich bin zu faul, um nicht zu digitalisieren. Also, und das ist, glaube ich, schon ein Stück weit auch ein Geheimnis, eben Prozesse, wenn sie mal einmal vorgedacht sind, in eine Struktur zu bringen, in eine Verantwortlichkeit zu bringen. Also dann werden sie auch delegierbar, weil es gibt aus meiner Sicht einen großen Unterschied zwischen einer Aufgabe weitergeben und einer Verantwortung. Ich denke sehr stark in Aufgaben weitergeben, weil eine Verantwortung wäre zu sagen, räum mal den Eingangsbereich auf. Eine Aufgabe wäre zu sagen, sorry, räum mal den Eingangsbereich auf. Und eine Verantwortung ist zu sagen, du bist hier verantwortlich für diesen Bereich, dass Kunden, wenn sie reinkommen, sich wohlfühlen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das habe ich eben von Anfang an versucht, Prozesse zu definieren im Betrieb, Prozesse zu digitalisieren im Betrieb und die Verantwortung für den Prozess eben dann an Mitarbeiter weiterzugeben. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich auch gute Mitarbeiter gefunden habe und immer noch finde, die auch Verantwortung übernehmen. Und somit konnte ich mich natürlich im Betrieb ein Stück weit freischwimmen. Ich bin schon immer noch an wichtigen Stellen vor Ort und schaue, dass das läuft. Ich habe viele Dashboards, wo ich den Betrieb auch, sage jetzt mal, wie in so einem Cockpit führen kann, wo ich auch schnell sehe, okay, da laufen die Kosten weg oder da gehen die Umsatzzahlen zurück oder da sind die Anfragen zu wenig und dann reagieren wir da drauf. Aber wir haben im Hintergrund einfach ein Top-Team, oder nicht im Hintergrund, im Vordergrund vom Betrieb ein Top-Team, die das machen. Und ich agiere im Hintergrund und schaue, dass ich, sage ich mal, die Fäden beieinander halte. Und das ist eigentlich so ein Stück weit das Geheimnis. Und das funktioniert auch im Handwerk, auch wenn es den Glaubenssatz gibt, dass es im Handwerk nur der Chef kann und sonst keiner. Das lebe ich komplett anders. Und das ist vielleicht so ein Stück weit das Geheimnis in Anführungszeichen. Und dadurch habe ich halt gewisse Freiräume geschaffen, wo ich halt einfach andere Herzensprojekte halt auch vorantreiben kann. Und darum ist es möglich, dass man mich öfter mal an verschiedenen Stellen sieht, wobei man natürlich auch sagen muss, mit einer 40-Stunden-Woche ist nicht getan. Und ich schaue wenig Fernsehen, ich nutze meine Autozeiten auch, um mir Wissen drauf zu arbeiten. Also ich habe mir schon auch ein System angelegt, wo ich einfach sauber durchstrukturiert bin. Und seit ein paar Jahren natürlich auch das Thema KI, wo man sagen muss, da gibt es schon auch massive Hebel, wo man sehr viel Zeit einsparen kann, um sich auf Dinge zu konzentrieren, die den Laden wirklich weiterbringen und so ein bisschen weg von so Bullshit-Jobs.
Wenn wir da jetzt nachher nochmal drauf eingehen, auch hier letztlich hört sich sehr an, ich schaue, du warst ja auf dem Cover vom BDS 10, 20, 18, ui, also sind ja doch schon Weilchen her, damals wie sich Tischenschreiner heute im Markt positionieren. Ich hatte damals, glaube ich, auch die Headline dann weiter drin im Beitrag, Strategie statt Zufall. Gilt es heute noch, beziehungsweise wie hat es sich weiterentwickelt, wie ist die aktuelle Strategie von dir?
Also Strategie und Ziele, Vision zu haben, ist immer, also das lebe ich und ich versuche immer alles von vorne nach hinten zu denken. Wo möchte ich hin, was könnte funktionieren und dann gehe ich erst wieder den Schritt zurück und überlege mir diese Strategie den Weg dahin. Also wo es geht, natürlich gibt es Dinge, da muss man spontan entscheiden, das geht nie im Leben und es kommt da immer anders, wie ich mir das formuliere. Aber ich sage mal so, lieber habe ich 80% oder 60% von dem Ziel erreicht und ich habe ein Ziel, als dass ich irgendwie blind loslaufe und am Ende des Tages oder am Ende des Jahres oder nach 5 Jahren unzufrieden bin, weil ich was nicht erreicht habe, das ich gar nicht definiert habe. Und so leben schon viele Menschen und auch viele Betriebe. Und das ist das blödste Beispiel, was es gibt, aber es charakterisiert es, wenn ich halt irgendwo hinfahren will mit dem Zug, dann muss ich mir halt überlegen, wo will ich hinfahren. Da gehe ich auch nicht am Bahnhof und sage, ja, der nächste Zug, der kommt oder der am besten ausschaut oder am saubersten geputzt ist oder die netteste Zugbegleiterin mit der Pfeife vor der Tür steht, da steige ich ein. Aber so leben viele, sondern ich überlege mir halt ein Stück weit vorher, wo es hingeht. Und wenn ich nach Hannover will und merke, da wird das Wetter schlecht, dann kann ich immer nur umplanen. Und dann fahre ich halt vielleicht ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links. Aber ich sage mal, so eine grobe Richtung und so, das muss man, weil sonst wird man auch irgendwann von anderen entschieden. Also wenn man selber nicht weiß, was man will, dann verderben einem die Rahmenbedingungen auch ständig die Richtung. Und am Schluss, wenn man keine Entscheidung trifft, dann treffen die Entscheidung andere für einen. Das erlebe ich im unternehmerischen Alltag leider sehr oft, weil es natürlich auch mühsam ist, so ein bisschen für sich zu definieren, wo will ich in einem Jahr stehen, wo will ich in 5 Jahren stehen, wo will ich in 10 Jahren stehen.
Also da wollte ich jetzt nochmal rein, hatten wir damals auch schon im Gespräch vor 9 Jahren. Ja. War spannend, was du deinen Mitarbeitern zumutest. Ja. An Zielverarbeitung zu benennen. Ja. Aber was ist dann das große Ziel? Also ich meine, du kennst wahrscheinlich jedes Autofahren, wenn du in einer Brauerei und dort bist. Also das große Geld verdienen allein kannst du nicht sein, sondern was ist dann das große Ziel für dich so?
Also ich habe mit meiner Frau gemeinsam, haben wir auch so ein bisschen Lebensziele und auch so ein bisschen, da kann man jetzt schon in die Tiefe reingehen. Ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt so das vom großen Ziel, müsste man eigentlich sagen, oder das habe ich auch schon für mich mal gemacht, wenn meine Grabrede geschrieben wird, was sollte an meinem Grab mal gesagt werden? Also das klingt jetzt krass und philosophisch, aber da steht...
Hinter meiner Frage steht auch, was dann da
ja, genau.
ist, was gespielt wird, was zu tun ist.
Genau.
Gehört da, viele verdrängen es, aber gehört da dazu.
Das gehört dazu und dann steht da halt nicht, er hat einen tollen Mercedes gefahren und er hat 3 Mietwohnungen gehabt, sondern da habe ich halt schon so Dinge drin, dass ich sage, okay, ich möchte im Handwerk so ein Stück, was ich vorher schon gesagt habe, ein Stück Innovation weitergeben. Ich möchte andere zu ermutigen, aus so ein tolles Leben als Unternehmer zu haben, wie ich das leben darf. Bei allen Auf und Ab bin ich trotzdem jeden Tag glücklich und zufrieden aufzustehen. Da stehen natürlich Dinge auch drin mit der Familie, dass man sich so gewisse Entwicklungen auch wünscht, die auch manchmal anders kommen, wie man denkt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das muss man sich schon mal immer so ein Stück weit klar werden, zu sagen, hey, wo möchte ich auch, also was soll mal irgendwann von mir übrig bleiben? Und ich sage mal, irgendein 0815-Haus ist da eher nicht das Ziel, sondern das sind dann solche Projekte, werden auch ausstehen und überleben. Und das ist bestimmt halt auch ganz spannend.
Also das steht schon da, wo ja, eigentlich viel weiter kann man ja da nicht denken.
Ja.
bis zu dem Punkt und
ja.
Da hat es funktioniert, was ja. wir gemacht haben. Jetzt im Kleinen fand ich damals spannend, du hast ja gerade bei unserem letzten großen Interview ja. hast du da gerade die Zielverarbeitung von einem jungen Mitarbeiter von dir gehört, ich habe die CNC eingeführt
ja.
und was ist seine Aufgabe? Und ja. war relativ plakativ, dass jede Handoberfräse im Schrank eingesperrt ist.
Ja, genau, stimmt.
Ja, genau. Fand ich. Und hat es funktioniert dann?
Das hat funktioniert. Also wir hatten letztens, ist lustig, dass du das sagst, hatte ich schon fast wieder vergessen, aber wir hatten letztens, bin ich mal in den Werkstatt gekommen und da hat er mit der Handoberfräse gefräst und ich muss gar nichts dazu sagen. Das ist nur jetzt was ganz was Besonderes und das geht einfach besser, bevor ich es darüber trage. Ja, passt schon, alles gut. Also ja, ja, das hat funktioniert.
Dogmatik, aber...
Genau, aber das sind, ich glaube, das sind schon so charakteristische Dinge, was ich halt besser verstehe, wenn ich sage, wenn ich dem jetzt erkläre, Schritt für Schritt, wie er die CNC bedienen muss, also was heißt erklären, ich kann es gar nicht, weil ich weiß nicht mal, wie man sie an- oder ausschaltet, keine Ahnung. Aber wenn ich so sage, hey, unser Ziel muss sein, dass wir alles, was wir bisher mit der Oberfräse machen, zukünftig auf der CNC läuft und das liegt in deinem Verantwortungsbereich, dann ist das einfach für jemand ganz klar, glaube ich, nachvollziehbar und verständlich. Und so versuche ich halt immer irgendwo ein Stück weit zu arbeiten. Das macht es im ersten Schritt immer mühsamer, weil einfach ist natürlich zu sagen, ich sag dir so, musst du es machen und gut ist es. Aber auf Dauer entlastet es einen als Chef im Tagesgeschäft halt wahnsinnig, wenn man so denkt, glaube ich. Oder beziehungsweise glaube ich nicht, bei mir hat es funktioniert und funktioniert auch weiterhin und Leute lassen sich da auch begeistern. Und das ist ein Stück weit auch das Glück, das ich haben darf als Unternehmer.
Das bedeutet ja, der Mitarbeiter, der jetzt nicht, der meint, der Kontrollfreak hier, der muss ich jetzt unterschreiben, das ist die Zielvereinbarung ja. und der misst mich permanent, ja. der wird dann auf Dauer auch nicht da sein. Die Grundhaltung, die passt dann
irgendwie. Nein, also man hat und bekommt die Mitarbeiter, die man verdient, da bin ich auch überzeugt davon. Und wenn ich sage, scheiß Mitarbeiter und die taugen alle nichts, das höre ich ja auch ganz oft in diesem Handwerkerumfeld, dann denke ich immer, ja gut, aber alle, die bei dir sind, hast du eingestellt, oder? Also das ist natürlich auch mühsam und anstrengend, die richtigen Leute zu finden. Und was dann noch viel schwieriger ist, auch mal Nein zu sagen. Wir suchen jetzt auch wieder händeringend Monteure, weil uns leider zwei ausgefallen sind, weil sie auf eine weiterbildende Schule gehen. Das ist schon länger klar. Und da haben wir jetzt auch schon 3-4 Bewerbungen gehabt, wo eigentlich an sich gepasst hätten, aber wo wir am Schluss sagen, Mensch, der lebt nicht unseren Spirit und ich glaube auch nicht, dass der mit der Verantwortung klarkommt. Und dann bräuchten wir den dringend. Und wir wissen, das täte uns kurzfristig gut, den zu haben, aber wir wissen genau, dass es langfristig uns und dem Betrieb nicht gut tut und da muss man halt manchmal die Extrameile gehen. Und das habe ich schon gelernt in meiner Zeit als Unternehmer. Mutig Nein zu sagen ist viel, viel anstrengender und herausfordernder, als ständig zu allem Ja zu sagen. Also
zu hadern, oder?
Genau, nee. Genau. Und also Nein zu sagen oder es wegzulassen, alte Gewohnheiten, mal einen Mitarbeiter nicht zu nehmen, mal eine große Chance, die aber nicht zu seinem langfristigen Ziel passt, auch mal schweren Herzens auszuschlagen, das ist die viel, viel größere Leistung, als ständig versuchen, irgendwie alles möglich zu machen und am Schluss sich in der Menge der Aufgaben und der Menge der Möglichkeiten zu verlieren. Gerade in der jetzigen Zeit, weil Möglichkeiten haben wir ja alle ohne Ende.
Da würde ich, bevor man... Ja, du stehst vor KI-Nutzung und die ganzen Digitalnutzungen. Aber ich fand was ist Innovation, könnte ich jetzt ganz allgemein fragen. Ja. Aber ich fand schon damals, kann man auch als Innovation bezeichnen, hat sich bei mir auch, ich war ja auch 20 Jahre selbstständig als Planer und Projekte und fand ich dann schon spannend, wie erziehe ich meine Leute, dass die, hatte ich das Beispiel, der einfache Monteur, sag ich mal, geht zum Professor, der den Wintergarten kriegt und du bringst ihn bei, mach's auf Augenhöhe.
Ja, genau. Genau.
So diese Schulung, und das bewährt sich und geht weiter, wenn du das gleich nochmal so
Ich glaube, wir müssen auch, und wir sehen ja, was die letzten 10 Jahre passiert ist, mit dem ganzen Thema KI und auch Wissen. Da hat das Handwerker eine Renaissance der Notwendigkeit und auch, sage ich jetzt mal, der Aufmerksamkeit bekommen, weil wir jetzt langsam wieder sehen, wie wichtig Handwerker ist. Und nochmal, der Professor, der holt den Handwerker, weil es er selber nicht kann. Und wir müssen uns da auch ein Stück weit arrogant auf eine Stufe stellen und sagen, hey, derjenige, der braucht mich jetzt, weil er meine Leistung, mein Fachwissen, mein Können sich kauft, damit er ein Problem von sich gelöst bekommt. Und deswegen sind wir in dem Moment mit absolut auf Augenhöhe, vielleicht sogar noch ein Stück weit drüber. Und ich glaube, mit dem Stolz muss man auftreten. Klar muss man auch die Sozialkompetenz dafür mitbringen, weil wenn ich halt Rüpel bin und nicht die Erziehung dazu habe, dann tue ich mir natürlich auch schwer, so jemand gegenüberzutreten.
Macht es dann auch so ein bisschen schwer, den passenden Monteur zu finden,
genau,
der eben mit dem Auftritt Brack oder Plus Team hier La Casa vertreten kann
beim Kunden. Genau, also das ist natürlich dann eine Herausforderung, weil du brauchst jemanden, der fachlich gut ist und, sage ich mal, menschlich auch die Kompetenz mitbringt, dass er diese Fachlichkeit auch nach außen transportieren kann und nicht sofort Angst hat oder nicht kommunizieren kann und dann auf Durchzug schaltet oder eben, wie man im Allgäu sagt, das Maul aufbringt, weil Kommunikation und die Leistung erklären und so ist halt auch die halbe Miete. Und das ist immer so. Ein guter Handwerker alleine bringt nichts und einer, der nur kommunizieren kann, aber keine Ahnung von Handwerk hat, bringt auch nichts. Zumindest in der Rolle als Monteur. Also, und ich glaube, das muss man auch ein Stück weit verstehen. Und da muss man den Mitarbeitern einerseits die persönliche Kompetenz mitgeben und auch immer wieder diese Kompetenz schulen. Und die war heute Vormittag bei einer Kundin. Und die hat gesagt, ich bin jetzt richtig traurig, dass die Baustelle rum ist, weil das war so schön und vielen Dank, dass ich mit euch zusammenarbeiten durfte. Und das, da wird man natürlich, also da atmet man durch und sagt, geil. Aber genau das ist es am Ende des Tages. Wir sind da auf Augenhöhe.
Und das gibst du dann?
Das gebe ich natürlich weiter. Also da war ein Mitarbeiter sogar dabei bei der Schlussabnahme jetzt, der die Monteure leitet, weil wir da noch ein paar Kleinigkeiten besprechen wollten. Und das hat die aber wirklich so gesagt. Das war echt super. Und da sieht man eben, dass die uns genau aus solchen Gründen auch holen. Und das muss man halt immer wieder versuchen zu transportieren. Das ist nicht einfach. Das ist schon so ein bisschen Kommunikation, Psychologie. Also ist das eine. Und man muss natürlich aber den Handwerkern auch die Dinge, das Handwerkszeug an die Hand geben, dass sie eben auch gut arbeiten können. Also wenn ich natürlich ein uraltes Montagefahrzeug habe mit lauter schrottigem Werkzeug, die müssen alle nur auf dem Zettel aufschreiben, die haben kein Tablet, sie kommen in verrissener Kleidung. Also das gehört auch dazu. Also ich würde mal sagen, es sind so aus meiner Sicht 3 Dinge, die man braucht. Das sind erstmal die Fähigkeit des Mitarbeiters, dass er die hat. Also die fachliche, das zweite sind, sage ich mal, die Ressourcen, die Ausstattung, die ein Mitarbeiter braucht. Also er braucht auch das passende Werkzeug und die passenden Rahmenbedingungen. Und das dritte ist, sage ich mal, die persönliche Eignung. Das sind schon so 3 Dinge. Und ich sage jetzt mal, auf alle habe ich ein Stück weit Einfluss. Am schwierigsten ist die persönliche Eignung. Das ist die größte Herausforderung, das zu transportieren. Fachleute finden wir schnell. Und ich meine, wenn der Laden läuft, kann ich auch gutes Werkzeug kaufen. An dem scheitert es auch nicht. Aber so dieses Zwischenmenschliche.
Die Fortbildung hilft dann da auch wieder La Casa, dass ihr jetzt halt nicht, dass du jetzt nicht 5 Monteure hast, sondern letztlich aus 9 Unternehmen, ja, dann lohnt es sich dann auch nochmal hier noch mehr Schulungen anzubieten.
Genau, und also
die alle gemeinsam nach vorn zu bringen.
Genau.
So, beziehungsweise du, hattest erwähnt, Coach ist ja auch noch so ein bisschen, du hast ja auch so andere Aufgaben.
Ja.
Das kommt aus dem raus, dass du es hier einbringst und merkst, wo die Leute weiter nach vorne.
Genau.
Bewegen kannst und das dann quasi anderweitig auch nutzt
in
unterschiedlichen Formaten.
Genau, also ich mache eigentlich nichts, was ich selber in dem Betrieb mal ausprobiert habe. woanders und hole mir natürlich auch durch das, dass ich viel rumkomme, immer wieder cooles Fachwissen von außen hier rein, wo man eben über dieses Netzwerk einfach mal coole Schulungen, sei es eine Verkaufsschulung, sei es eine Monteur, so Service-Schulung haben wir. Wer zum Beispiel in diesen Knicke des Handwerks reinschaut und da mal durchblättert, da sind da ganz viele Bilder aus unserem Haus, weil man dann auch Fotoshootings bei uns gemacht hat. Man hat gesagt, ja, die leben das auch und so. Und das bietet einem so ein Netzwerk natürlich auch. Wir haben hier oben einen Schulungsraum und können natürlich da aus solche Dinge natürlich unseren Partnern im Haus anbieten. Weil, wie gesagt, das ist immer einmal die Innenwirkung und die Außenwirkung und die müssen passen, weil wenn eines perfekt ist und das andere nicht, dann wird es nie funktionieren. Es muss immer irgendwo so in der Balance sein. Und wenn man das eine aufgefüllt hat und das funktioniert wieder richtig gut, dann leidet das andere wieder und so wird man halt immer so ein Stück weit auch besser, wenn man immer wieder da was draufschüttet und dann auf der anderen Seite. Das ist im Endeffekt, das ist hauptsächlich auch meine Aufgabe, ganz klar.
Ja, du hattest ja zeitweise eine Kolumne für uns in meinem DDS geschrieben, das war eine auch so spannende Dinge, einfach der Blick drüber raus, ja, wenn der Monteur der Erfahrene es im Rücken hat und nicht mehr auf die Baustelle kann und ja, die Jungen, denen die Erfahrung fehlt, aber die gehen dann halt mit der Kamera und mit dem Handy drauf auf den Beschlag, ob auf den Rotor oder wem auch immer ist, ja. Und dann sitzt im Background der Master und dirigiert richtig.
Genau.
Solche Dinge einfach.
Genau.
Das fand ich schon spannend.
Und kann von außen dann praktisch, wie man es halt vom Rechner aus kennt, über einen Teamviewer halt, sage ich jetzt mal, den Kollegen auch mal ein Stück weit instruieren und die Erfahrung weitergeben, obwohl er eigentlich körperlich in dem Moment nicht in der Lage wäre. Also auch das wird noch wichtiger im Handwerk, weil wenn man schaut, wer die nächsten Jahre alles in den wohlverdienten Ruhestand geht, dann geht natürlich super viel Fachwissen, super viel Erfahrung und auch natürlich super viel Mindset. Also das ist, finde ich, auch nicht zu unterschätzen, was da auch so an Einstellung zu Unternehmen, zur Arbeit in Rente geht, dass man das ein Stück weit zumindest erhalten kann. Da hilft uns wahrscheinlich so moderne Technik, wird nicht alles lösen, aber vielleicht so das ein oder andere Problem halt dann doch
noch genau zu puffern und, ja, und die Erfahrung zu halten. Ja, oder eins war, ich meine, das ist jetzt dann eher auch das Kaufmännische im Termondo, glaube ich. Also, ja. Ich hatte sagen mal von Enpal, hat mich mal interessiert, ja, was die da machen jetzt mit meinem Häuschen, ja, da. Wobei das dann relativ dreist ist und du sollst da, was weiß ich, 70.000 Euro oder irgendwas, ja, unterschreiben, ohne dass ein Angebot vorliegt.
Ja, ja.
Also da hört es dann irgendwie auf. Aber so dieser Ansatz zu sagen, nee, ich kaufe jetzt nicht einen Heizkessel und Öl oder Gas oder Strom, sondern ich kaufe Wärme.
Ja. Genau.
Und hat sich das auch schon übertragen lassen für euch oder gibt es Modelle oder abgewandelt auch jetzt hier im gut, ich meine, beim Landschaftsgärtner ist es bei deinem Kollegen ist wahrscheinlich einfacher, der Rasen, den kannst du ja nicht nur vom Roboter bearbeiten lassen, sondern irgendwie, ich habe ein Haus erweitert mit Indoor, Outdoor, Wintergarten plus Außenanlage und dann gibt es für die nächsten 10 Jahre einen Pflegeauftrag dazu oder sowas.
Zum Beispiel, also natürlich tun wir uns ein bisschen schwerer mit so Heizungswartung, ist natürlich für jeden klar, weil da hat er ja einen Funktionsvorteil, wenn er das macht. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger, aber zunächst mal verkaufen wir Lebensqualität und das wissen wir ja alle. Da sind die Leute auch, wenn sie das verstehen, bereit, Geld auszugeben. Und wenn man diese Lebensqualität dauerhaft erhalten kann, also über ein Wartungsthema, ist das natürlich, und das funktioniert auch, machen wir zum Teil auch Wartungsverträge. Aber natürlich auch in so einem Handwerkernetzwerk wird was anderes spannend, weil wenn einer dieser neuen Handwerker die Zufriedenheit bei einem Kunde bekommen hat und der Kunde sagt, Mensch, wenn der aus diesem Netzwerk kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass die anderen 8 ähnlich qualitativ hochwertig sind, dann entsteht ja da auch eine große Kraft. Das heißt also, die Akquisearbeit habe ich einmal und dann kommt das klassische Cross-Marketing. Ein Wintergartenkunden, wenn ich hier einlade und wieder über was über Wintergarten erzähle, wird er nicht kommen. Aber wenn der Stefan hier einen Kochkurs macht und mit den neuesten Miele-Geräten zeigt, was da möglich ist, gibt es bestimmt der ein oder andere Wintergartenkunde von uns, 3.000, der sagt, Mensch, ich brauche demnächst eine neue Küche, cool, da gehe ich hin, schön, dass mich der Brack einlädt. Und wenn der Stefan genauso denkt und sagt, ich habe jetzt da irgendwie 500 Küchenkunden, die brauchen wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre keine Küche, aber vielleicht brauchen sie mal einen Wintergarten oder Glasfassade und lädt die ein, dann kommt man neue Kundenschichten ran. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen ähnlich wie das Thema, ein bisschen mehr persönlich und ein bisschen mehr physisch, nicht digital, aber vom Prinzip her das Gleiche, dass man sich da, sage ich mal, so ein Netzwerk aufbaut und so immer wiederkehrende Berührungspunkte, wo man halt den Kunden dann ich nenne es jetzt mal salopp gesagt, weiterreichen kann in so einem Netzwerk.
Das Digitale bietet ja ganz viele Chancen. Ja, also auch, nämlich die Produktion, Dark Factory, HOMAG. Ich kann Küchen produzieren, ohne dass ich ein Licht brauche, weil über den Scan oder den Chip, der da drin ist, baut sich die Küche selber. Die sagt der Maschine, was passiert. Jetzt haben wir ja viele Betriebe, die sind top ausgestattet und dennoch nutzen sie das ja gar nicht alles, was möglich ist, weil sie dann nur noch Maschinenbediener haben und keine Schreiner mehr und keine Fachkräfte. Und das ist ja schon so ein Ding, was geht digital und wo verzichte ich bewusst, dass ich noch Mitarbeiter habe, die noch das Gefühl haben, sie sind Schreiner. Wie betrachtest du das?
Hängt natürlich wahnsinnig stark von dem ab, was die unterschiedlichen Betriebe machen. Und da kommen ja viele Betriebe rum und wie du sagst, da gibt es natürlich hochinnovative, und ich würde gleich mal sagen hochinnovative, sondern hochautomatisierte Betriebe, je nachdem, was sie machen. Und am Ende des Tages sehe ich den Produkt natürlich nicht an, ist das hochautomatisiert entstanden oder nicht mehr, so muss man erst mit euch sagen, ist es hochautomatisiert entstanden oder war da nur viel Handarbeit dran? Und da liegt es dann schon wieder vor allem an den Prozessen außen herum, also im Marketing-Thema, im Thema, wie verkaufe ich das dem Kunden und bringe den Mehrwert rüber, dass man halt auch der bessere und der hochwertigere Schreiner vielleicht ist und auch mit hochwertigen Preisen, als wie der Möbelhausschreiner, nenne ich es jetzt mal so salopp. Also was ich sagen will, das Produzieren und Herstellen kann mittlerweile jeder und das kann auch jeder in einer guten Qualität, weil da rufe ich halt diese Namen, die du genannt hast, an und sage, hey, mach mal da mal eine Linie hin, das ist kein Problem. Es liegt oft in diesen Betriebsthemen, wie stelle ich mich nach außen dar, wie sind meine innerbetrieblichen Abläufe, wie kommuniziere ich die persönliche Ansprache, und da ist ja das Paradoxe in so einer digitalisierten und hochtechnischen Welt, kommt es am Schluss dann doch wieder auf die Menschen an, und jetzt will ich den Bogen eben zu diesem Mitarbeiter, kommt es wieder auf die Menschen an, die das transportieren und denen ich vertraue, weil Wissen und Produktionsmöglichkeiten kann sich heute jeder ein Stück weit einkaufen, aber wenn ich so in diesem individuellen Schreinerbereich bin, dann sind es am Schluss die Menschen, die den Unterschied machen. Ich glaube, das haben viele Handwerker noch gar nicht verstanden.
Aber es bleibt ja authentisch.
Genau.
Ja. Und das Storytelling, jetzt Marketing, das ist ja eben das. Wir könnten auch die KI, die könnte uns einen Podcast machen, oder? Ja. Aber wie schaffe ich es, dass der Kunde, dass es ankommt, die meinen das, die sind so.
Ja. Ja.
Und das wieder so im Einklang mit der KI oder versus KI und Digitalnutzung, diese Balance zu finden, wo bin ich authentisch und hemdsärmlich vielleicht und ungehobelt und wo habe ich den Helfer, der mir Freiräume gibt. Ja.
Also ich würd sagen, dass wir auch wieder beim Thema nicht das Wie ist die Frage, sondern das Was. Also wie du es schon richtig sagst, also wie schaffe ich es schon, aber die Frage davor ist, was will ich dem Kunden zeigen, was will ich nach außen transportieren, für was will ich stehen. Ich glaube, das ist eigentlich dieser große Unterschied. Und dann kann ich mir auf diesem Wie eben die dementsprechenden Helfer holen. Also die KI-Tools, die tolle Maschine, die Software oder so. Aber ich glaube, und das ist so ein bisschen das Paradoxe, die Digitalisierung und die Automatisierung hilft uns ja am Ende des Tages wieder mehr Zeit für das Was zu haben. Also zu sagen, wir gehen ins Zweiergespräch, wir reden mit unserem Dialekt und nehmen uns Zeit füreinander. Wir erkennen am Ausdruck, am Blick, das sind Unsicherheiten und die können wir aber dementsprechend ausräumen. Wir gehen im Marketing einfach ein bisschen andere Wege und dazu brauche ich halt Zeit und brauche eine Vision, auch das, was wir vorher besprochen haben, ich brauche ein Ziel, wo ich darauf hinarbeite. Und das Paradoxe ist, da kann uns natürlich Prozessoptimierung, also sprich nochmal gute Maschinen, KI-Tools, gute Software helfen, dass wir am Ende des Tages wieder mehr Zeit für das Was haben, und das macht einen Unterschied. Und im Moment habe ich halt, oder bei vielen Betrieben habe ich halt das Gefühl, dass die nur viel zu stark in diesem Wie gefangen sind. Gar nicht die Zeit haben, sich auch mal rauszunehmen, mal Gedanken zu machen, hey, für was stehen wir eigentlich, was können wir besser wie andere, wer sind unsere Kunden, was erwarten die von uns und wie können wir das transportieren. Weil das macht am Schluss den Unterschied. Wie gesagt, was Gutes produzieren kann mittlerweile fast jeder, würde ich jetzt mal sagen. Beim guten Montieren wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger.
Das ist ja immer so mein Beispiel. Ja. Also, oder sagt jetzt wieder, oder wurde geworben, auch durch die Handwerkskammern, Handwerk kann ja durch die KI ersetzt werden, bedingt, also ja. zumindest, ich sage immer, die Montage ja. kann dann zum Altbau am schiefen Wand da jetzt, ob ein Wintergartenelement da ans, ja. anzupassen, bis das der Roboter macht.
Nein, da leben wir beide wahrscheinlich nicht mehr, das sage ich jetzt auch mal, aber der Roboter wird wahrscheinlich schon in 3-4 Jahren dem Handwerker die Werkzeugkiste vors Haus tragen, der wird die Leiter aufstellen, der wird mit der Schaufel die den Abbruch wegschaufeln und so. Da bin ich mir relativ sicher, dass da die nächsten Jahre viel geht. Aber heißt ja auch wieder, genau das, was ich vorher gesagt habe, dass diese Helfer in aller Art und Weise uns wieder unterstützen dabei, am Wertschöpfungsprozess stärker zu arbeiten und nicht eben ständig in diesem Tagesgeschäft und in diesen Bullshit-Jobs, weil Schaufeln ist auch ein Bullshit-Job und Protokoll schreiben ist auch ein Bullshit-Job, da hat keiner Lust von uns drauf. Sondern wir haben auf das Gespräch Lust, wir haben auf den Austausch Lust und wenn wir da im Hintergrund einen Helfer haben, der uns wieder unterstützt, für das mehr Zeit zu haben, werden wir erfolgreich sein. Und ich glaube, das macht es am Ende spannend. Und was wir jetzt in dieser KI-Revolution ja auch merken und immer stärker ein großes Thema wird, da könnte man einen eigenen Podcast dazu schreiben, aber es wird ja immer spannender, die richtigen Fragen zu stellen. Weil Antworten zu allen Themen finde ich millionenfach. Und das sind wieder auch wieder so ein bisschen beim Ziel und beim Was. Du hörst, das zieht sich bei mir immer ein Stück weit durch. Aber die richtige Frage zu stellen, um einen guten Output rauszubekommen in unserer digitalisierten, allumfassenden Wissenswelt, ist viel, viel schwieriger, als sich schnell irgendwie mit ganz, ganz viel Wissen zuzumüllen lassen. Das erleben wir ja sehr stark. Und das haben wir aber nicht nur in diese KI verstärkt das im Moment sehr stark, aber wir haben das überall. Lauf durch die Messe in Nürnberg vor ein paar Wochen, geh auf die Ligna in Hannover. Also die Möglichkeiten sind ja wahnsinnig. Am Ende musst du dich als braver, kleiner Handwerker halt wieder so auf 4, 5 Kerndinge konzentrieren und die möglichst gut machen, dann bist du erfolgreich. Also... Eigentlich ist es einfach, aber man muss
und deshalb diese Frage stellen, um was geht's? Also ich denke, das wird das Thema sein.
Ja, und aber da werden auch neue, nur ganz kurz, da werden auch neue Geschäftsfelder durchaus entstehen, wenn man sowas beobachtet. In einer komplexen Welt wollen Leute wieder einfachere, freundschaftliche Beziehungen und wollen vor allem Vertrauen kaufen. Und wenn ich sage, Mensch, der Hubert Neumann, der hat einfach Erfahrung, Der spricht meine Sprache, der versteht, was ich will und der empfiehlt mir dann beim Umbau, macht mir einen tollen Plan oder hilft mir eben mein Projekt, meine Vision, die im Kopf habe, umzusetzen. Und ich muss nicht stundenlang mit irgendwelchen KI-Tools oder Online-Konfiguratoren oder irgendeinem Schmarrn mich auseinandersetzen. Also da entsteht eine Riesenchance auch wieder fürs Handwerk. Durch dieses Persönliche und diesen Austausch und das Freundschaftliche und das Einanderverstehen in einer komplexen Welt. Und das ist ein Gegentrend, der hat aus meiner Sicht mächtig viel Potenzial, wenn man den versteht. Aber dafür brauchen wir wieder Zeit. Und wir müssen wissen, wo wir hinwollen.
Also, und deshalb brauchst du jetzt die KI-Anwendung oder die digitalen Tools, um diese Zeit zu haben.
Genau.
Schreiner haben sie in Zukunft, wenn sie ohne digitale Tools arbeiten, kam schon ein bisschen raus, beziehungsweise ganz konkret, welche digitalen Tools sollte jeder kennen? Jeder Schreiner, gut, können wir nochmal unterscheiden, ja. Der Unternehmer sein will, ist nochmal was anderes, wie der Herr ja. Schreiner will und angestellt und sein Feierabend. Ja. Ja. Also was wären die Basics oder wenn du jetzt als Coach, als Berater da gehst oder du hast ja auch über einen Verband oder hast ja jetzt da ja. die Zuhörer, ob in Fürstenfeldbruck oder wo auch immer, am Schreinertag, was wären so deine Basics, was braucht ihr, mit was fangt ihr am besten an?
Also ich sage jetzt mal so, was man natürlich im Moment stark erleben, ist Tooltourismus. Also dass es tausende Tools gibt, Millionen Tools und viele der Kollegen, auch ich, in dieser Menge der Möglichkeiten ein Stück weit ersticken. Sind wir wieder beim Thema. Und ich glaube, die Grund Herausforderung oder das Grundthema wird schon wirklich ein Stück weit zu sein, dass man sich ein Basiswissen drauf schafft, dass man mal weiß, was geht, das bleibt nicht aus, aber das relativ grob und sich dann halt überlegt, wo in meinen Prozessen, also wir wissen ja, dass so 75% unserer Zeit als Schreiner oder als Unternehmenschefs ja mit Dingen draufgehen, die gar nichts mit dem Betrieb und der Wertschöpfung zu tun hat. Und genau in diesen 75% liegt ein Riesenpotenzial eben durch Unterstützer beim Texte schreiben, beim Sachen von links nach rechts kopieren. Also da liegt im Moment, so in diesem Bürobereich liegt da dieses große, fette Potenzial, das man heben kann. mal zu schauen, der ganze Tag, wo Steuerung C, Steuerung V, also kopieren, einfügen, das sind immer Medienbrüche. Also, und da gibt es ganz, ganz viele so ganz kleine low-hanging fruits, wie der Trainer so schön sagt, die man pflücken kann und da ganz schnell vorankommt. Hier dieser Transkriptionsstick, der kann dir auf einmal in der Woche 5, 10...
Der liegt hier von Fotograf Errol und ja. Während wir nachher zum Bahnhof fahren, ist das alles übertragen und...
Genau. Und der kann dir bei Kundengespräche in der Woche zum Teil 5, 6 Stunden Arbeitszeit erleichtern. Und diese low-hanging fruits, das würde ich jedem empfehlen, da einfach anfangs mal drauf zu schauen, wo kann ich so mit KI-Tools so einfache Prozesse, die wiederkehrend sind, die mich nerven, erledigen. Und dann wachse ich in das Thema automatisch rein. Das machen viele falsch. Ich erlebe in vielen Workshops die Schreiner-Kollegen, die wollen dann gleich die komplexeste Prozesse im Betrieb mit einem KI-Agenten, sage ich mal, abbilden und loshaben. Und das ist immer ihr Ziel und das bleibt in 5 Jahren, wenn ich es wieder treffe, immer neue Ziele, aber sie haben nicht angefangen, weil das einfach am Anfang viel zu kompliziert ist. Also nutzt einfache Dinge, da habt ihr schnelle Hebel, da habt ihr einen schnellen Erfolg, da ist eine schnelle Entwicklung zu sehen und dann wächst mal dieses KI-Thema rein und hat ein bisschen auf dem Schirm, was geht und dann kann man sich Schritt für Schritt, sage ich mal, nach oben verbessern und dann mal eigene automatisierte Custom-GPTs bauen, also kleine Helfer oder mal dann wirklich auch einen Agenten für Prozesse. Aber das ist aus meiner Sicht erst die zweite, dritte Stufe. Also die kleinste Stufe ist wirklich mal einfache Dinge, mal Copilot-Business-Lizenz runterladen, mal ein Arbeitszeugnis-Generator, Protokolle schreiben. Also da gibt es so viel Potenzial in Marketing-Themen.
Und die funktionieren bei unterschiedlichen...
Die funktionieren bei uns, ja, logisch. Also, aber da sind wir auch beim Thema, also welches Tool ich da jetzt nehme, ist jetzt erst einmal aus meiner Sicht unerheblich, sondern einfach mal loslegen, schnelle Erfolge haben, das natürlich auch bei den Mitarbeitern so ein Stück weit initiieren, weil da entsteht auch eine Kraft, wenn auf einmal 5 Mitarbeiter innovativer denken und schauen, wo bringe ich das voran. Und dann geht da wirklich relativ schnell sehr viel.
Ja, das ist ja, weil diese Einordnung, eigentlich ist ja unser Job hier als Fachjournalisten, so eine Marktübersicht zu machen, ja. das. Und ich weiß, ich war 20 Jahre selbstständig als Plan und habe die letzten Jahre ein bisschen mit AutoCAD gearbeitet und immer schlechtes Gewissen, wieso machst du das nicht mit CAD? Und habe dann hinterher jetzt so einen kleinen Einschub irgendwie gemerkt, es hat ja doch funktioniert, weil das Vertrauen da war und eben nicht das perfekte Rendering, mit dem er daneben liegen kann, sondern wenn der merkt, okay, der Plan hier geskribbelt noch und passt, dann nimmst du die Skizzenrolle des XB und dann wird es individuell für Kunden und das dann zu akzeptieren, hey, so falsch war das gar nicht, dann hat es ja geklappt. Und dann zu denken, so jetzt Verlag CAD mal so eine Marktübersicht, aber ich kann sie nicht, wer kann sie? Und das ist ja das Problem, jede Fachschule, jede Meisterschule nutzt eigentlich das Programm, wo der Dozent überzeugt von ist. Also kann ich den als neutrale Instanz auch nicht nehmen, weil er ja immer mit einem Programm vertraut ist. Und ich denke, das ist da so auch so ein bisschen. Also deshalb mal im Kleinen anfangen und selber mit Erfahrungen dann weiterzugehen und dann vielleicht das Vertrauen in die Alpha-Gruppe oder über wen auch immer, wo man weiß, okay, in der Größenordnung vom Betrieb oder so geht es vielleicht. Oder?
Man muss immer halt mal den ersten Schritt gehen, wie bei allem, wenn man in die Gänge kommen will und wenn man sich jetzt mit dem Thema KI auseinandersetzen will, glaube ich, muss man einfach mal den ersten Schritt gehen, um zu erfahren, wie es ist, wenn man läuft. Und dann kann man sich einfach Schritt für Schritt weiterentwickeln. Und die Marktübersicht, die wird keiner schaffen. Aber ich sage mal, das Erste, was ich auch vielen Kollegen empfehle, dann frag halt mal dein ChatGPT, wo es dich bei dem Prozess unterstützen kann. Und die KI hilft dir dann auch. Und sprich mit der KI, da gibt es so eine Mikrofonfunktion, wo man draufdrücken kann und dann kann man sich mit der austauschen, wenn man keinen Bock hat zu schreiben. Und dann kommt man auch ganz, ganz schnell weiter und kriegt das ein oder andere Problem mit der KI als Sparringpartner auch gelöst. Also da ist schon riesen Potenzial drin. Und ich erlebe das ja in vielen Workshops. Ich habe schon hunderte Kollegen da, sage ich jetzt mal, an das Thema rangeführt und infiziert. Ich nenne mich immer ein bisschen, bin ein moderner Drogendealer im Auftrag der KI. Ich mache sie alle süchtig und wenn dann alle KI einsetzen, dann werden uns die amerikanischen Konzerne 5-fach aus der Tasche ziehen und ich fühle mich dann schuldig. Aber im Moment, glaube ich, ist einfach ein fettes Potenzial, das da entsteht und da ist und fürs Handwerk da ist. Und wenn wir das nutzen, weil das Tolle ist ja, am Produkt sieht man es nicht an, ob da KI drin ist oder nicht. Also ich kann jetzt zwar hier auf meinen Wintergarten draufpappen, KI Insight, dann wird der Kunde höchstens sagen, ja, dann muss ja billiger werden. Aber man sieht es dem nicht an. Aber wenn ich eben die Tools nutze und da viel, viel schneller zum Ergebnis komme, dann habe ich halt diesen Hebel angesetzt und das bleibt jedem selber. Und der sagt, ich will mit dem Thema gar nichts zu tun haben, weil der muss halt damit leben, dass er halt, wenn sein Kollege um 15 Uhr sich aufs Mountainbike schwingt und bei schönem Wetter ausfährt, er halt noch bis 19 Uhr im Büro sitzt, dann ist er selber schuld, aber er verkauft sein Produkt weiter. Das ist ja eine gute Nachricht auch fürs Handwerk, also muss man auch sagen.
Also du sagst Einstieg Büro-Orga, mhm. Ich hatte ganz viel mit Planung, mit Entwurf ja. zu tun. Ich glaube, du hast ja auch schon präsentiert, ja. wie schnell so ein Erstentwurf sitzt ja. mit KI. Das ist dann das Nächste oder so, dass man sagt, okay, wenn der Kunde nicht ja. schon damit ankommt, dass er selber gemacht ja. hat, ich skizziere mal, also ja. halt in 10% der Zeit irgendwie habe ich mal was, dass ich die Richtung ja. rauskriege.
Also ich würde sagen, im Moment funktioniert mit KI alles, wo ich mit 80% zufrieden bin. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber diese KI-Tools, die wir jetzt so kennen, die frei verfügbar oder die man für wenig Geld bekommt, die sind halt alle so, kennen wir vom Text generieren, wo ich sage, also ich würde jetzt keinen Text, so wie aus der KI rauskommt, zu 100% weitergeben oder selten, es wird immer besser. Wenn ich Recherchetätigkeiten mache, würde ich sagen, ich habe schon 80% und das ist schon mal besser, wenn ich mit einem weißen Blatt Papier anfange. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rendering mache von einer Handskizze und lasse die rendern mit KI, das kann man ja auch ganz gut machen, dann wird es da auch Kleinigkeiten geben, die nicht übereinstimmen, aber jetzt zu einer ersten Präsentation passt's. Wenn ich jetzt eine Stückliste machen würde oder eine Plattenbestellung oder eine Glasliste und sage, 80% stimmen, dann würde ich jetzt als Unternehmer sagen, naja, wenn ich 20% meiner Gläser wegschmeiße, dann bin ich nur vorsichtig. Und da kommen wir auch langsam an die 95% schon ran, aber mit viel, viel mehr Aufwand und viel, viel mehr Input. Also insofern auch da wieder so Dinge, die jetzt in dem ganzen Marketing, Verkauf, Textthema, wo ich sage, ich fange mal mit einer Basis, einer Grundlage an, die 80% erreiche ich halt so im Handschnippen, wo ich vorher Stunden dafür gebraucht habe. Aber dann an die 100% zu kommen, das ist halt, dann sage ich mal, die Kür. Und darum ist das in diesem ganzen Arbeitsvorbereitungsumfeld und so, würde ich sagen, kommt. Aber da braucht man ein bisschen Geduld.
Also nützt da auch der KI-Spezialist als Mitarbeiter nicht unbedingt was? Denn zum Schluss, muss halt der Shift-Schnitt oder irgendwas da gesagt oder
genau.
vorbereitet sein für CNC.
Und der muss halt passen.
Verstehen, was
genau. Das ist. Also das wird alles kommen. Wir sehen ja, dass KI schon ganze Programme schreibt, die auch funktionieren. Trotzdem schauen immer nur Programmierer drüber. Das wird irgendwann auch autonom gehen, weil das sind ja immer wieder Regeln, die man anwendet. Aber im Moment bin ich halt nicht bei dem 100%igen. Das beste Beispiel ist autonome Fahren. Da reden wir seit vielen Jahrzehnten bald schon drüber. Aber ich kann halt so ein Ding erst auf die Straße lassen, wenn ich sage, da bin ich bei 99,9%. Und wir beide würden wahrscheinlich kein Auto einsteigen, wenn der Hersteller sagt, ja, in 80% aller Fälle kommt's an. da wäre ich jetzt vorsichtig.
Das ist natürlich schon das Makabre. Wie gehe ich damit um und wie geht ein Amerikaner damit um oder ja. ein amerikanisches Unternehmen? Und dann kann man natürlich wieder über unsere deutsche Engineering, Happy Engineering, ja, hier drumherum, also unser Ecke lebt ja von Bosch und ja. Daimler und Porsche, die da sind, ja, da kann man sich natürlich drüber lächeln, wie kompliziert die sind oder übertrag's auf die Power-Tools, ja. hier mit Tabo, Feststuhl, irgendwie Happy Engineering und ja. der Amerikaner vielleicht dazu, aber es hat ja auch Qualitäten, ja, und die man auch nicht einfach über Bord schmeißen sollte.
Nein, und das ist ja die Chance für einen Menschen dahinter noch ein Stück weit. Wobei immer sicher sein wird, dass die KI irgendwann an die nahe 100% kommt und in vielen Sachen besser sein wird wie der Mensch. Aber alles, was dann emotional ist, alles, was mit Gefühle, mit Riechen, Schmecken, Berühren, also auch emotional Berühren zu tun hat, wird beim Mensch bleiben. Und dafür werden wir in Zukunft mehr Zeit haben, wenn wir die Chancen, die auf der Straße liegen, halt auch nutzen. Also das muss man einfach so, oder kann man glaube ich so sagen. Mhm.
Da vielleicht nochmal so der Blick nach vorne, du machst ja viele Formate, eins ist ja jetzt gerade mit Jörg Mosler so Format, Perspektive, Handwerk 2035, ja. also wirklich 10 Jahre nach vorn schauen. Ja. Ist das jetzt einfach eine Übertragung von dem, was du eh machst, wie du denkst nach vorne, ich setze mir ein Ziel, ja. geht jetzt nur zur Grabrede, aber ja. zumindest mal in 10 Jahren. Ist es da und habt ihr euch da gefunden oder was ist das Besondere jetzt an dem Format?
Nö, wir haben halt einfach gedacht vom Format her, wir wollen irgendwie so, weil wir machen viele Workshops und sind viel unterwegs und dann fragen uns die Handwerkskollegen immer, ja, und wenn wir jetzt weitermachen wollen, wie du auch gerade, ja, mit was fange ich an, dann fehlt uns einfach die Zeit, dass wir da in einzelne Betriebe reingehen und sagen, wir kommen da in einer Art Workshop und unterstützen euch da über ein paar Jahre. Und mit diesem Format sehen wir einfach die Chance drin, dass wir auf so einer Online-Plattform immer wieder Ideen hochgeben. Wir hatten vorher hier kurz auch das Thema Notebook LM. Da gibt es halt dann mal einen Kurs, wie kann ich das fürs Handwerk umsetzen. Mir geht es auch immer sehr stark darum, dass ich Beispiele habe, dass ich nicht nur theoretisch erkläre, wie was funktioniert, sondern dass ich auch sage, pass mal auf, ich zeige euch anhand einem Beispiel jetzt eine halbe Stunde lang mal, wie ihr ganz schnell da einen richtigen Mehrwert und richtigen Zeitersparnis rausholt. Und das haben wir eigentlich auf dieser Perspektive Handwerk, dass wir immer wieder Live-Geschichten machen wollen, wo man sich zwei Tage trifft. Hatten wir auch hier im Haus schon mal so eine KI-Werkstatt live, aber eben dann für denjenigen, der jetzt halt nicht immer warten will, bis man ein Live-Ding macht oder in seinem Betrieb weiterkommen will, soll das eben so eine Plattform werden, wo er irgendwann ganz viele Ideen, Tools hat und wo man in Austausch gehen kann. Das ist so ein bisschen die Vision hinter diesem Thema.
Die da mitschwingt. Ja, jetzt vielleicht noch, also manche Handwerker, die wissen nicht, wie es in zwei Monaten aussieht. Ja. Du denkst, wie es in 10 Jahren aussieht und strahlst ja auch so diese Zuversicht aus und inspiriert einen ja, so in Zeiten von Trump und Putin und den Bekloppten dieser Welt, was da gerade so passiert und viele hadern und da zu sehen, da ist ein Unternehmer und der könnte jetzt auch über ein Jahr schwarz-rot haben wir jetzt und man könnte ganz viel hadern.
Ja, logisch, kann man auch.
Im Detail, aber trotzdem diese Zuversicht, was ist es einem mitgegeben oder kommt es durch Erarbeiten oder?
Also ich sage jetzt mal so, was bringt uns, wenn wir hadern und was können wir an Trump ändern, was können wir an Putin ändern und was können wir an Rot-Grün ändern? Also da haben wir vielleicht noch mit unserem Kreuz eine Chance, aber am Ende des Tages, die Welt geht ein Stück weit ihren Weg und ich glaube, man muss auch darauf gucken, auf die Sachen, wo man in seinem Umfeld verändern kann. Und das hat ja eingangs auch schon mal gesagt, ich habe da so die persönliche Mission, als Handwerker ein bisschen besser zu machen. Ich engagiere mich im Verband, ich engagiere mich hier in der Kommunalpolitik, wie der Stefan auch im Kreistag und so weiter. Und ich glaube, da haben wir Einfluss, da können wir was machen und das können wir gestalten. Aber wenn ich den ganzen Tag hinsitze und sage, wenn die da oben ihre Hausaufgaben machen, erst dann bin ich dran. Wenn ich mal gescheite Mitarbeiter bekomme, dann mache ich das. Ja, wenn mal Kunden zu uns kommen, da würde ich ja schon was verkaufen. Dann bin ich wieder immer derjenige, der von anderen abhängig ist. Und meine klare Einstellung ist auch, ich bin für mich verantwortlich und für mein Umfeld und das kann ich gestalten und alles andere beobachte ich zwar und schüttel auch den Kopf und ärgere mich auch manchmal drüber und habe auch mal meine Phasen, wo ich denke, also wenn sie jetzt alle durchdrehen und was die Politik dann macht, dann verkaufe ich irgendwann den ganzen Scheiß und lege meine Füße hoch. Diese Phasen habe ich auch schon ab und zu mal so eine halbe Stunde. Aber in Summe bin ich eher so ein Typ und sage, hey, ich schaue mal, dass ich mein Umfeld im Griff habe, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige und sage, die müssen es besser machen, damit es mir gut geht. Das ist ein Grundsatzproblem, aber bei uns im Land muss man ja auch so sagen. Also jeder zeigt auf den anderen und will, dass der was macht, aber bei sich vor der eigenen Haustür kehrt er nicht. Und das ist überhaupt nicht meine Einstellung. Also insofern, glaube ich, und das motiviert mich. Bei allem Scheitern, das genauso dazu gehört, ich bin auch schon öfter gescheitert, aber meistens oder öfter habe ich Erfolg gehabt. Und am Schluss ist ja das da, wenn das, der Erfolg ein bisschen mehr ist wie das Scheitern, dann macht es ja auch Spaß.
Ich hätte hier dann noch die ein oder andere Frage, auch provokante, wo man, aber wir haben vorher auch schon schöne Antworten gekriegt und ich denke, ungehobelt passt ja trotzdem. Du benennst es direkt so, was dich bewegt und ich würde es da jetzt einfach sein lassen. Ich will mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, die du uns gibst hier, dass du uns hier auch nochmal empfangen hast und natürlich euch Hörer da draußen oder Seher, falls ihr es auf YouTube anschaut, dass ihr dran wart an Ungehobelt. Es freut einen, wenn man solche markante Leute wie im Allgäu hat. Wir haben sie nicht bloß im Allgäu, auch in Hamburg, in Kiel. Es gibt so viel faszinierende Leute bei uns im Holzbusiness, ja, im Umfeld von uns Handwerkern. Darum versuchen wir mal, dass wir da starten und seid wieder dran, folgt uns auf den Kanälen. Wenn man dir folgen will, lacasa.de, wintergartenprakt.de, denke ich, wo findet was. Wenn man
LinkedIn, Matthias LinkedIn, Prakt genau, ja, yeah, also.
Brauchen wir jetzt nichts einblenden,
nein.
Wo findet's. Also vielen Dank, Matthias, für die Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, hat mich sehr gefreut.